Das nächste Fallbeispiel sollte Hals, Nackenbereich oder unspezifische Nackenschmerzen. Woran denken Sie? Entzündung, Infektion oder Überlastung? Ein 65-jähriger Patient mit HWS-Beschwerden und Bewegungseinschränkung. Wir haben gesagt, wir lassen das Trauma außen vor. Da gibt es jetzt mehrere Differentialdiagnosen, die einem durch den Kopf gehen können. Sehr, sehr häufig sind zumindest die Physikalisten unterscheiden dann gerne noch ein oberes und ein unteres Zervikalsyndrom, soll heißen eine sogenannte Zervikocephalgie, sprich ein manchmal auch Spannungskopfschmerz oder HWS-Beschwerden, die in den Kopf ausstrahlen. Das wäre das obere Zervikalsyndrom und das untere typischerweise, klassischerweise dann auch mit einer sogenannten Zervikobrachialgie, radikulär oder pseudoradikulär. Dann müssten Sie natürlich an einen Vorfall oder eine Bandscheibenvorwölbung mit Tangierung der Nervenwurzel denken. Diszitiden in dem Bereich sind im Vergleich zur LWS doch eher selten. Tumoren, meist auch Zufallsbefunde, sind gar nicht so häufig. Oft gibt es Hämangiome als Zufallbefunde, die allerdings nicht meistens keine weiteren Abklärung benötigen. Und da wiederum, wenn Sie es wissen, wie gesagt, der 65-jährige Patient wäre außen vor, vor allem hätte er davor schon Schmerzen gehabt, aber HWS-Beschwerden mit auch teilweise Neurologien sehen Sie natürlich auch im viel jüngeren Kollektiv, vor allem bei Frauen. Gerade bei der rheumatoiden Arthritis kann es sehr wohl zu horizontalen Instabilitäten, also atlantodental kann es da schon zu Problemen kommen, würde aber bei diesen Patienten jetzt nicht zutreffend sein. Die Frage ist immer, braucht es ein Labor und wenn ja, was?
Labor braucht es in dem Fall natürlich keines. Es wird einmal einen konservativen Therapieversuch geben, unterstelle ich einmal, wenn es, solange es keine Red Flags gibt, wie zum Beispiel Entzündungen oder sonstige Allgemeinsymptome. Wenn Sie ein Labor machen, dient das primär, um die Polymyalgie-Rheumatika auszuschließen, die gar nicht so selten ist. Das heißt, die allgemeinen Entzündungsmarker, vor allem auch die Blutsenkung, das ist die Domäne der Blutsenkung, sind da sicher kein Fehler. Sofern eben die Klinik entsprechend passt. Grundsätzlich bei einem normalen Zervikalsyndrom wird auch der geschulte Orthopäde, außer er ist sehr nett zu seinem zuweisenden Labor, keine Laboruntersuchung anfordern, unterstelle ich.
Okay. Also Schlagwort Polymyalgie-Rheumatika ist etwas, was im Großbritannien gibt es den blöden Spruch, jede Patientin über 65 kriegt automatisch ihr Cortison. Also wir haben vielleicht eher noch Kopfnacken, Schulterschmerzen durch Kona Schuh, durch die Werbung im Kopf. Aber das ist gar nicht so selten, wie der Georg Endler schon gesagt hat. Und lehrbuchhaft wäre da die Sturzsenkung, die sieht man aber auch nicht immer. Grundsätzlich ist es da auch so, dass man, wenn man den Verdacht hat, das kann auch im Beckengürtel assoziiert sein, klassische Manifestation sonst wäre aber wirklich die starken muskulären Nackenschmerzen, auch die Druckempfindlichkeit, gerade im Bereich des Deltoideus und auch teilweise die Kraftlosigkeit. Und wenn man das sieht, kann man mit oder ohne Sturzsenkung, sofern man zumindest eine andere Infektion ausgeschlossen hat, doch den Versuch wagen, frei nach dem Motto Trial and Error, dass man ein Cortison gibt, weil diese Beschwerden sind in der Regel wirklich am zweiten, dritten Tag wie weggeblasen, und sollten sie sich in diesen ersten Tagen nicht schlagartig bessern, können sie umgekehrt im Umkehrschluss wieder sagen, dann wird es keine Polymyalgie-Rheumatika sein.
Cool. Gut, was gibt es noch für weiterführende Laboranalysen? Grundsätzlich beim unkomplizierten Nackenschmerz brauchen Sie gar keine. Wenn Sie wirklich Osteolysen ausschließen wollen, da gibt es nicht viel. Es gibt die alkalische Phosphatase, das Knochenumbaumarker. Ja, die Elektrophorese, wie wir gesagt haben, ist nie falsch. Natürlich machen Sie Calciumphosphat und ein PTH. Bitte seien Sie etwas selektiver bei den Mononeuritiden. Also wenn Sie so mit der Borrelien-Serologie, die ist typischerweise nur dann im Schulter-Nackenbereich, wenn Sie dort irgendeine Form von Neuroborreliose haben. Was ist da typisch? Sind Mononeuritiden, die therapierefraktär sind, also wo auch nach der dritten Infiltration keine Besserung ist durch den Orthopäden, oder Facialis-Paresen, da sollten Sie dran denken. Auch die Borrelien-Serologie, wenn wir da noch ein bisschen eingehen, die ist nicht ganz unproblematisch. Und ein paar Dinge, von denen wir eher abraten würden, auch wenn es sehr förderlich unseres Umsatzes ist, Rheumafaktor und die ACPA brauchen Sie da im Allgemeinen nicht, weil da rheumatoide Arthritiden ohne Begleiterkrankung selten sind. Antinukleare Antikörper sind gar nicht so selten in der normalen Bevölkerung, also gerade im Frühjahr und im Herbst sind die bei bis zu 10% der Bevölkerung nachweisbar, sind hier bei extrem selten repräsentiert. Und sowohl die Chlamydien-Serologie ist, als auch das HLA-B27 ist hier oben im Allgemeinen nicht erforderlich. Das heißt, diese Dinge brauchen Sie jetzt als großes Rheumalabor bei Nackenbeschwerden eigentlich nicht. Also da würden wir eher vorschlagen, dass Sie das nur gezielt eben bei entsprechender Klinik einsetzen.
Okay. Was sind die Red Flags? Die sind eingangs schon mal erwähnt worden. Also wenn höhergradige Paresen da sind, Sensibilitätsstörungen, dann die typische B-Symptomatik, Fieber, Gewichtsabnahme, Malaise, weil die Polymyalgie Rheumatiker schon gefallen ist und hier jetzt noch der Druckschmerz der Arterie temporal ist. Es gibt als Form der Riesenzellarteritis und einer Vaskulitis, nämlich den Morbus Horton oder die Arteritis temporalis, die klassischerweise auch mit einer vermehrten Schlängelung auffällt, massiv druckdolent ist, klinisch auffallen kann, dass sie wie eine TIA nicht nur zu einer temporären Amaurosis Fugax, sondern dann auch faktisch zur Erblindung führt. Deswegen sollte bei so einem Befall frühzeitig dran gedacht werden, da kann man mit Cortison helfen. Und beweisend ist dann in diesen Fällen allerdings erst die Biopsie der Arterie temporalis, wobei man bedenken muss, dass es durchaus Skip-Lesions gibt. Also es gibt dazwischen Areale, die möglicherweise nicht betroffen sind. Und ganz klassisch, wenn man auf Analgetika keine Besserung erfährt. Sonst wären noch Red Flags, wo wir allerdings schon gesagt haben, dass wir das in diesem Vortrag ausschließen, ein Trauma oder ein höheres Alter über 65 würde zumindest eine Bildgebung indizieren und dann in weiterer Folge meistens auch ein Labor. Gut, bei der Polymyalgia Rheumatica habe ich schon erwähnt, also gerade in Großbritannien, die ja vielleicht zu ressourcensparend sind, zumindest meiner Meinung nach, wird da keine weitere Diagnostik oft gemacht. Und wenn Sie überhaupt die Möglichkeit haben, vorzusprechen, kriegen Sie mal Exjuvantibusier Cortison und so frei nach dem Motto, hilft's nichts, schadet's nichts. Und wenn es nichts hilft, dann muss man weiterschauen. Typischerweise ist es gehäuft bei mehr Frauen als Männern. Zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr würde ich die Häufung sehen, kann natürlich später auch noch auftreten. Es gibt möglicherweise assoziiert, zumindest ist es mit HLA-DR4, wird aber in der Regel auch genetisch nicht bestimmt, also das macht keinen Einfluss, aber da gibt es eine klare Assoziation. Typischerweise sind bilaterale Schmerzen und Steifigkeit und im Schulter- oder Beckengürtel die Morgensteifigkeit. Was dazu kommt, was in Zeiten wie diesen nicht nur nach Corona, sondern bei ganz vielen anderen Begleiterscheinungen schwer zu differenzieren ist. Es gibt ja auch das Chronic Fatigue-Syndrom und ganz viele Formen der Myalgien sind Fatigue, subfebrile Temperaturen und leichter Gewichtsverlust sowie depressive Verstimmung sind halt die Spitze des Eisbergs. Aber das werden Sie wahrscheinlich ganz häufig, wird Ihnen das im klinischen Alltag begegnen. Das ist jetzt nicht ausschließlich typisch für die Polymyalgia Rheumatica, sondern das wird Ihnen häufiger begegnen. Was Sie sonst hin und wieder noch sehen, sind genauso wie bei den Spondylarthritiden begleitende Enthesiopathien, also oftmals die Achillessehne oder Bursitiden am Ellbogen, dass das oft vorkommt und, wie schon erwähnt, bei den Red Flags in bis zu 20% der Fälle eine begleitende oder gleichzeitig vorhandene Arteritis temporalis, also der Morbus Horton.
Neuroborreliose, wie gesagt, denken Sie dran, das ist selten und dann bitte bei therapierefraktären Mononeuritiden, also wenn man wirklich eine Mononeuritis hat, bei irgendwelchen monoradikulären Schmerzen würde der Orthopäde wahrscheinlich als erstes an etwas Morphologischem denken, also da würde es sicher auch eine Bildgebung dazu machen. Hirnnervenparesen sind auch sozusagen typischerweise eines der Themen, wo eine Neuroborreliose nicht ausgeschlossen werden sollte. Bitte Vorsicht, wenn Sie das diagnostizieren, es ist typischerweise ein hochtitriges Borrelien-IgG, weil Sie haben sehr oft so unspezifische IgG, die so knapp über dem Normwert sind, also das ist richtig hochtitrig und der klassische Nachweis einer Neuroborreliose erfolgt dann erst durch die Liquipunktion, wenn Sie die intradekale IgG-Synthese von Borrelien-IgG nachweisen können. Es gibt einen neuen Wundermarker für alle Entzündungen im Liquor, das ist CXCL13. Meines Wissens bestimmt das AKH ab und zu, aber es ist auf jeden Fall eine Literatur. Und bitte denken Sie auch ein bisschen an die Statistik. Also laut Epidemiologie hat quasi jeder Zweite irgendwann einmal Schmerzsyndrom in der Wirbelsäule, aber nur 2 bis 7 von 100.000 entwickeln auch tatsächlich eine Neuroborreliose. Das heißt, die Mehrzahl der Patienten, die zu Ihnen kommen, wird vielleicht auch trotz Borrelien-Antikörper, weil das haben ja auch 10% der Bevölkerung, haben wir mal Borrelien-Antikörper, werden keine Neuroborreliose haben. Das heißt, auch da sind Dinge seltener. Dinge sind selten. Dankeschön.
Ja, bei den Jägern sind es sogar bis zu 50%. Also wir haben ganz viele, die eine Seropositivität haben, ohne aber möglicherweise einen Krankheitswert zu haben.
Und auch bei therapierefraktären Beschwerden, irgendwann wird man doch an die Bildgebung denken. Ich weiß nicht, ab wann ihr daran denkt, ihr seid relativ großzügige Orthopäden.
Ja, auch da im Stufenschema, so wie wir gesagt haben, also ich finde es nicht verkehrt, wenn man frühzeitig an ein Röntgen denkt und die Schnittbildgebung CT, MRT dann eben ausgewählt. Auch da natürlich jetzt bei den unspezifischen Nackenschmerzen nicht primär, aber wenn dann Paresen etc. auftreten, würde man das im Stufenschema schon machen. Ich habe einmal bei irgendeiner epidemiologischen Arbeit gelesen, dass es durchaus sinnvoll ist, wenn über einen gewissen Zeitraum von 7 Wochen dann Beschwerden bestehen, ist es durchaus zu erwägen, auch eine zweite oder dritte Bildgebung an Bord zu holen, also nebst dem Nativröntgen. Aber weil wir dann immer auch von den Exoten sprechen, die vertebrale Raumforderung oder der Tumor, wie gesagt, die häufigste Form des Tumors wahrscheinlich von knöcherner Seite, ist sicherlich das Hämangiom als gutartiger Nebenbefund. Und im Labor dann kann man natürlich alkalische Phosphatase und die Elektrophorese bestimmen, aber sonst beim höheren Alter wird die häufigste Manifestation einer Osteolyse, wenn wir schon dabei bleiben, was häufige Dinge sind häufig und seltene eher selten, denken Sie zuerst an entweder ein Lymphom, eine Metastase, also eigentlich Metastase in der Reihenfolge, Lymphom oder dann auch ein Plasmazytom. Die können faktisch in der gesamten Wirbelsäule vorkommen und da würde das Labor eigentlich in erster Linie für die Elektrophorese sprechen, weil trotz vielleicht schon dramatischer Osteolyse ist die alkalische Phosphatase da meistens untergeordnet. Das wären so Exoten wie der Morbus Paget oder andere metabolische Knochenerkrankungen. Da kann die alkalische Phosphatase durchaus hilfreich sein, aber so im Alltag werden Sie sie faktisch nie brauchen. Und die Elektrophorese oder das Beta-2-Mikroglobulin kann dann schon hilfreich sein, wenn Sie eine Bande sehen. Geht dann auch in Richtung monoklonale Gammopathie. Unklarer Signifikanz, da ist die Elektrophorese sicherlich bahnbrechend, aber
weil da haben Sie es gleich. Auch da muss man sagen, die Raumforderung ist eine Domäne der Bildgebung und nicht des Labors.
Ja, würde ich auch so sehen.